Wir kommen zu Josua Kapitel 21. Ich lese ab Vers 1. Und die Häupter der Väter der Leviten traten zu Eleazar, dem Priester, und zu Josua, dem Sohn Nuns, und zu den Häuptern der Väter der Stämme der Kinder Israel, und redeten zu ihnen zu Schilo im Land Kanaan und sprachen: Der Herr hat durch Mose geboten, uns Städte zum Wohnen zu geben und deren Bezirke für unser Vieh. Und die Kinder Israel gaben den Leviten von ihrem Erbteil diese Städte und ihre Bezirke nach dem Befehl des Herrn. Auch da wieder Leute, die wollen etwas von dem Land. Also wir haben diese schönen Beispiele gesehen von einem Kaleb, der wollte das Land, von Aksa, sie wollte das Land, die Töchter Zelophrats, sie wollten das Land. Und hier diese Männer, Häupter der Väter der Leviten, des Stammes Levi, sie fordern das ein, was Gott ihnen im Land versprochen hat, nämlich eine ganze Anzahl von Städten, um unter den Stämmen Israels zu wohnen. Und das wird jetzt hier aufgelistet. Und das Los kam heraus für die Familien der Kehatiter. Ich muss erklären, der Stamm Levi war in drei Unterstämme aufgegliedert, nämlich die Kehatiter, die Gersoniter und die Merariter. Diese drei Unterstämme hatten auch ganz unterschiedliche Aufgaben bekommen im Zusammenhang mit der Stiftshütte. Und als es ging, die Stiftshütte von Ort zu transportieren während der Wüstenwanderung, wurde ganz genau zugeteilt, welcher Unterstamm welche Teile der Stiftshütte transportieren sollte. Das findet man am Anfang des vierten Buches Mose, nach der Volkszählung. Also zuerst wird nun der Unterstamm der Kehatiter hier ins Auge gefasst. Und die Söhne Aarons, des Priesters, aus den Leviten, erhielten vom Stamm Juda und vom Stamm der Simeoniter und vom Stamm Benjamin durchs Los 13 Städte. Bevor ich weiterfahre, muss ich noch erklären, Aaron, der Bruder Aarons, war ja auch ein Levite. Das heißt, er gehörte zum Stamm Levi. Und er gehörte auch zu dem Unterstamm der Kehatiter. Priester durften nur sein Aaron und seine Söhne. Also aus dem Stamm Levi wurde nur diese Familie ausgewählt. Und so gab es am Anfang natürlich nur wenige Priester, aber mit den nachfolgenden Generationen wurden das eben Tausende. Zur Zeit des Herrn Jesus gab es Tausende von Priestern. Und das hatte bereits der König David in 1. Chroniker 24 gemacht. Er hat dann die vielen Priester aus dieser Linie von Aaron aufgeteilt in 24 Priesterklassen, von denen jede Priesterklasse eine Woche Dienst hatte im Tempel zu Jerusalem, nämlich von Sabbat zu Sabbat. Und dann durften sie wieder heim und da kam die nächste Klasse dran. 24 Wochen. Und dann mussten alle 24 nochmals antreten. So sind bereits 48 Wochen im Jahr abgedeckt. Aber natürlich, es braucht noch ein bisschen mehr für ein ganzes Jahr. Und das war so eingerichtet, dass bei den großen Festen, wo ja das Gesetz verlangte, dass alle Israeliten zum Tempel kommen müssen, nämlich Passa und das Wochenfest, das ist das Pfingstfest, und das Laubhüttenfest. Da mussten alle 24 Priesterklassen antreten, weil es so viel Arbeit gab und die wurden alle miteinander eingesetzt. Aber eben, das ist für die spätere Zeit. Aber nur um zu verstehen, Stamm Levi, das ist der Stamm, der Dienst tat, um eben am Tempel zu helfen, aber eine Familie aus dem Stamm Levi wurde ausgewählt, um den eigentlichen Priesterdienst zu tun. Nur sie. Und diese Familie gehört zum Unterstamm der Kehatiter. Also nochmals Vers 4 und dann weiter. Und das Los kam heraus für die Familie der Kehatiter. Und die Söhne Aarons, des Priesters, aus den Leviten erhielten vom Stamm Juda und vom Stamm der Simeoniter und vom Stamm Benjamin durchs Los 13 Städte. Und die übrigen Söhne Kehats von den Geschlechtern des Stammes Ephraim und vom Stamm Dan und vom halben Stamm Manasse durchs Los 10 Städte. Und die Söhne Gershons erhielten von den Geschlechtern des Stammes Issachar und vom Stamm Aser und vom Stamm Naphtali und vom halben Stamm Manasse in Bashan, also auf der anderen Seite des Jordan, durchs Los 13 Städte. Die Söhne Meraris nach ihren Familien vom Stamm Ruben und vom Stamm Gad und vom Stamm Zebulon, 12 Städte. Und so gaben die Kinder Israel den Leviten diese Städte und ihre Bezirke durchs Los, so wie der Herr durch Mose geboten hatte. Und sie gaben vom Stamm der Kinder Juda und vom Stamm der Kinder Simeon folgende Städte, die man mit Namen nannte. Und sie wurden den Söhnen Aarons von den Familien der Kehatiter aus den Kindern Levi zuteil. Denn für sie war das erste Los. Also die Wichtigsten im Stamm Levi, die Priester, die bekommen das erste Los. Nachdem also in den Versen davor einfach gesagt wird, so und so viele Städte aus diesen und diesen Stämmen wurde dem und dem und dem Teil der Leviten zuteil, wird jetzt detailliert gesagt, welche Städte das konkret waren. Vers 10. Und sie wurden den Söhnen Aarons von den Familien der Kehatiter aus den Kindern Levi zuteil, denn für sie war das erste Los. Und sie gaben ihnen die Stadt Arbas, des Vater Enax. Das ist Hebron im Gebirge Juda. Und ihre Bezirke rings um sie her. Also Hebron hatten wir gerade im Kapitel davor. Das war ja eine der 6 Zufluchtsstädte. Und Hebron ist also eine Stadt, die wurde eben zum Wohnen den Priestern gegeben. Und zwar als erste, die genannt wird. Das zeigt uns die Wichtigkeit von Hebron. Aber das Feld der Stadt und ihre Dörfer gaben sie Kaleb, dem Sohn Jephunnes. Da hatten wir ja gehört, dass er dort ein besonderes Erbteil bekommen sollte für seine Treue, dass er dem Herrn völlig nachgefolgt war während der Wüstenwanderung. Gaben sie Kaleb, dem Sohn Jephunnes, als sein Eigentum. Und sie gaben den Söhnen Aarons, des Priesters, die Zufluchtsstadt für den Totschläger Hebron und seine Bezirke. Und Libna und seine Bezirke, und Jatir und seine Bezirke, und Eshtemoa und seine Bezirke, und Cholon und seine Bezirke, und Debir und seine Bezirke, und Ajin und seine Bezirke, und Jutta und seine Bezirke, und Beth Shemesh und seine Bezirke, 9 Städte von diesen beiden Stämmen. Und vom Stamm Benjamin, Gibeon und seine Bezirke, Geba und seine Bezirke, Anatot und seine Bezirke und Almon und seine Bezirke. 4 Städte. Alle Städte der Söhne Aarons, der Priester, 13 Städte und ihre Bezirke. Das sind nun wichtige Informationen eben für die spätere biblische Geschichte, wenn diese Städte dann, je nachdem, wieder eine Rolle spielen, weiß man, dass das also speziell eben Priesterstädte waren. Und die Priester hatten eine besondere geistliche Verantwortung in diesen Städten. Denn sie hatten ja nicht nur die Aufgabe des Priesterdienstes, sondern ihnen war auch die Aufgabe gegeben, das Wort Gottes weiterzugeben. Also das Wort Gottes war ganz speziell eben in der Hand der Priester, die sollten auch lehren. Ich habe noch erwähnt Bet-Shemesh in Vers 16, das heißt übrigens Sonnenhausen, Haus der Sonne. Das nur so als Beispiel, in der späteren Geschichte spielt das ja eine Rolle. In 1. Samuel, die Philister hatten die Bundeslade gestohlen und sie ging dort von Ort zu Ort unter den Philistern, bis sie schließlich merkten, also das ist eine Katastrophe. Dieser Gott Israels greift ständig ein, wenn die Bundeslade bei uns ist. Das ist ein Fluch für uns. Wir wollen die wieder zurückgeben. Und dann geben sie die zurück und wir lesen dann, wie säugende Kühe die Bundeslade trugen auf einem Wagen, den Weg gingen nach Israel und wohin? Nach Bet-Shemesh. Und das ist natürlich nützlich zu wissen, Bet-Shemesh war eine Priesterstadt. Und das war natürlich ein idealer Ort, dass die Priester dann die Bundeslade dort in Empfang nehmen konnten. Aber das steht ja dort nicht mehr, das muss man von hier aus die Information nehmen. Also da in Vers 16, Bet-Shemesh und seine Bezirke, 9 Städte von diesen beiden Stämmen. Und vom Stamm Benjamin, Gibeon und seine Bezirke, also da, wo die Gibeoniter herkamen, das wurde eine Priesterstadt. Und dort in Gibeon waren eben diese Wasserträger und Holzträger für das Heiligtum zu Hause. Das zeigt auch wieder einen besonderen Zusammenhang. Gibeon und seine Bezirke, Geba und seine Bezirke, Anatot und seine Bezirke und Almon und seine Bezirke, 4 Städte. Alle Städte der Söhne Aarons, der Priester, 13 Städte und ihre Bezirke. Und jetzt in Vers 20 kommt ein neuer Abschnitt mit der Familie, mit dem Unterstamm Kehat. Und was die Familien der Söhne Kehats, der Leviten, die übrigen von den Söhnen Kehats betrifft, also jetzt die nicht Priester waren aus Kehat, so waren die Städte ihres Loses vom Stamm Ephraim. Und sie gaben ihnen Zufluchtsstädte für den Totschläger, Sichem und seine Bezirke im Gebirge Ephraim. Also wieder eine Zufluchtsstadt von diesen 6, die wird jetzt den Leviten gegeben. Nicht den Priestern, aber den Leviten, die auch aus dem gleichen Unterstamm wie die Priester sind, die Kehatiter. Die kriegen also Sichem und seine Bezirke im Gebirge Ephraim. Und wenn wir diese Information festhalten, dann wird beim Lesen später in der biblischen Geschichte umso mehr deutlich, als gerade in Sichem, in der Zeit von Abimelech, dort eine ganz schreckliche Rebellion gegen Gott stattfand. Und wir lesen dann im Buch der Richter von diesem Baal-Berit-Tempel in Sichem. Das macht alles noch viel schwerwiegender. Da waren Leviten zu Hause, die ganz besonders ein Anliegen haben sollten für den wahren Gottesdienst. Und dort, ausgerechnet in Sichem, kommt es zu diesem Götzendienst mit dem Baal-Berit-Tempel. In der Geschichte von Abimelech, diesem schlimmen Mann, der die Königswürde an sich riss, in Rebellion gegen Gott. Ja, ich gehe weiter. Und Gäser und seine Bezirke und Kibzaim und seine Bezirke und Bet-Horon und seine Bezirke, 4 Städte. Und vom Stamm Dan, El-Teke und seine Bezirke, Gibeton und seine Bezirke, Ayalon und seine Bezirke. Ayalon, das erinnert uns, Sonne stehe still zu Gibeon und du Mond im Tale Ayalon. Ja? Also die hatten diese Stadt in dieser Gegend, wo dieses gewaltige Wunder, dass der Mond dort stehen blieb, erlebt. Ayalon und seine Bezirke, Gat Rimon und seine Bezirke, 4 Städte. Und von der Hälfte des Stammes Manasse, Taanach und seine Bezirke und Gat Rimon und seine Bezirke, 2 Städte. Aller Städte waren 10 und ihre Bezirke für die Familien der übrigen Söhne Kehats. Jetzt ist fertig mit Kehat. Jetzt kommen die Söhne, also der Unterstamm Gershons. Und den Söhnen Gershons oder Gershons aus den Geschlechten der Leviten gaben sie vom halben Stamm Manasse die Zufluchtsstadt für den Totschläger, Golan. Also wieder der Stamm Levi kriegt erneut eine Zufluchtsstadt, Golan, in Bashan und seine Bezirke. Und Beeshtera und seine Bezirke, 2 Städte. Vom Stamm Issachar, Kishon und seine Bezirke, Daberat und seine Bezirke, Yarmut und seine Bezirke, Ein Ganim und seine Bezirke, 4 Städte. Und vom Stamm Aser, Mishael und seine Bezirke, Abdon und seine Bezirke, Helkat und seine Bezirke und Rechov und seine Bezirke, 4 Städte. Und vom Stamm Naphtali, die Zufluchtsstadt für den Totschläger, Kedesh in Galiläa. Wieder eine Zufluchtsstadt, gehört den Leviten. Kedesh in Galiläa und seine Bezirke. Und Hamot Dor und seine Bezirke und Kartan und seine Bezirke, 3 Städte. Alle Städte der Gershoniter nach ihren Familien, 13 Städte und ihre Bezirke. Und jetzt kommt wieder ein neuer Abschnitt. Der dritte Unterstamm, Merari, wird berücksichtigt. Und den Familien der Söhne Meraris, den übrigen Leviten, gaben sie vom Stamm Sebulon. Jokneam und seine Bezirke, Karta und seine Bezirke, Dimna und seine Bezirke, Nahalal und seine Bezirke, 4 Städte. Und vom Stamm Ruben, Bezer. Wieder eine Zufluchtsstadt. Ja? Bezer und seine Bezirke und Jaza und seine Bezirke, Kedemot und seine Bezirke und Mefat und seine Bezirke, 4 Städte. Und vom Stamm Gad, die Zufluchtsstadt für den Totschläger, Ramot. Wieder eine Zufluchtsstadt für die Leviten. Ramot in Gilead und seine Bezirke. Und Machanaim und seine Bezirke. Cheshbon und seine Bezirke. Jaser und seine Bezirke. Alle Städte waren 4. Alle Städte der Söhne Meraris nach ihren Familien, der übrigen von den Geschlechten der Leviten, ihr Los war 12 Städte. Es mag jemand denken, es ist nicht so interessant, solche Listen zu lesen. Aber ich habe jetzt ein bisschen angetönt, diese Listen sind vielleicht nicht unbedingt gerade im Moment so, dass man den Profit sofort sieht, aber die sind wichtig in Verbindung mit den weiteren Bibeltexten, weil sie uns Informationen liefern, die dann nachher eben zu besseren Erkenntnissen führen. Und das ist ganz wichtig. Bibellesen ist eben nicht, wie vor einigen Jahren kam ein Buch heraus, die Bibel als Roman. Das geht überhaupt nicht. Das ist es ja gerade, die Bibel ist kein Roman. Und sie ist darum auch ganz anders geschrieben als ein Roman. Ein Roman ist so breitläufig, ja? Da kann der Autor beschreiben, die Blätter wiegten im Wind, die Sonnenstrahlen strömten zwischen den Zweigen und die Vögel und so weiter. Und ja, einfach so, um Stimmung zu erzeugen und so eine bestimmte Ambiance. Aber da werden Wörter gebraucht. Und die Bibel sagt, der Weise macht wenig Worte. Und das ist es genau, das Typische an den biblischen Erzählungen ist, sie sind ganz knapp. Gott braucht kein Wort zu viel. Eben nicht, wie es vielleicht unsere Gefahr sein könnte. Und darum sind die biblischen Geschichten, ich habe das schon mal gesagt diese Tage, eigentlich geschrieben oft wie Federzeichnungen. Nur wichtige, entscheidende Linien. Und Menschen oft schreiben die so viel, so viel. Und darum, die Romane haben dann 600 Seiten. Und in der Bibel haben wir diese Liebesgeschichte von Othniel und Aksa in ein paar Versen gefunden. Aber so hammermäßig, was da drin ist an feinen Details, ja, sie springt runter und der Vater sagt, was ist mit dir? Gib mir, du hast gegeben, gib mir auch Quellen. Ja, so knapp, aber so tief. Und so können wir auch lernen, dass man eben nicht zu viel schwatzt im Leben. Bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht, sagt das Buch der Sprüche. Und Gott zeigt uns eben, wie er spricht. Er spricht ganz anders. Und darum die Bibel als Roman. Das ist genau das, was vermieden wird in der Bibel. Sie ist anders. Aber eben manchmal ist es so anstrengend, diese Listen durchzulesen. Und der Profit entsteht ja eben erst, wenn wir hin und her gehen. Ich habe das auch schon mal erwähnt, diese Tage, das Hin- und Hergehen, wie wichtig es ist beim Bibelstudium. Aber ich habe die Stelle nicht aufgeschlagen. In dem Zusammenhang, Daniel 12, da steht in Vers 4, in Verbindung mit diesem schwer verständlichen prophetischen Buch, und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Und dieses Wort durchforschen, sie werden durchforschen, heißt auf Hebräisch Yeshotetu. Yeshotetu, das drückt aus, eben, es ist nicht nur ein Gehen, sondern ein Hin- und Hergehen, Hin- und Hergehen. Und das ist eine ganz spezielle Verbform, die übrigens nur selten vorkommt. Also wer hebräische Grammatik lernt, der lernt für jedes Verb die sieben Stammformen, entsprechend dem siebennamigen Leuchter, Kal, Nifal, Pi'el, Pu'al, Hof'al, Hif'il, Hof'al und Hitbalel. Aber das ist ein ganz komplizierter. Es gibt noch viel mehr Stämme. Und das ist eben so eine ganz seltene Form, Yeshotetu. Und das drückt dann eben das Bewegliche aus, diese Stammform. Hin und her gehen, so muss man die Bibel lesen. Da wieder aufschlagen, da hinten wieder aufschlagen, dann wieder zurückgehen und dann da nochmals. Und es gibt auch manche Leute, die kommen gerne mal in die Predigt und dann sitzen sie da und schluss sagen sie, das ist so mühsam, da muss man immer in der Bibel blättern. Ja, was hätten Sie am liebsten? Eine Sprungbrettpredigt. Am Anfang zwei Verse und dann wird da ein Sprung genommen, wie auf dem Sprungbrett, und da kann man über alles sprechen. Ja, aber das ist nicht, predige das Wort, heißt es in 2 Timotheus 4. Nicht, lies etwas vor und dann mach einen Sprung vom Brett. Und dann kann man alles Mögliche erzählen, aber predige das Wort heißt, dass man das Wort erklärt. Und da muss man eben hin und her gehen. In 2. Petrus 1 heißt es, dass die Weissagung niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht worden ist, sondern Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Und dort erklärt Petrus, dass man vor allen Dingen erkennen muss, das keine Weissagen der Schrift von eigener Auslegung ist. Was heißt das? Das heißt, dass eine einzelne Stelle, jetzt auch Josua 21, nicht für sich steht. Wenn man nur das Kapitel hat, dann versteht man es noch nicht. Man braucht die anderen Stellen, die Querbezüge, eben weil ein einzelner Abschnitt legt sich nicht selber aus, sondern braucht die anderen Bezüge. Und erst dann können wir die Bibel immer besser verstehen. Also, und dann noch ein Gedanke zu diesen Listen, die eben schwer zu lesen sind, aus Sprüche. Kann man sich gut merken. Sprüche 23, 23: Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Man kommt nicht einfach so an die Wahrheit heran. Es braucht Anstrengung. Es kostet etwas. Und so ist es mit dem Bibelstudium. Das ist nicht einfach immer nur so ganz leicht zu kriegen. Da braucht es Anstrengung. Man muss diese Listen studieren, man muss Hilfen beiziehen, um die Namen zu übersetzen, man muss überlegen, was könnte das bedeuten, bis man herausfindet, was es wirklich bedeutet. Und das braucht Zeit und Kraft und Energie, aber es lohnt sich. Kaufe Wahrheit, es kostet etwas. Und wenn man dann diesen Besitz hat, dann soll man ihn ja nicht mehr weggeben. Nicht so wie die Israeliten, die zum Teil dann das Land wieder verloren haben, im Buch der Richter. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Also in dem Sinn gehen wir weiter in Josua 21. Jetzt Vers 41. Alle Städte der Leviten inmitten des Eigentums der Kinder Israel, 48 Städte und ihre Bezirke. Diese Städte hatten Stadt für Stadt ihre Bezirke rings um sich her. Also war es bei allen diesen Städten. Unter all diesen genannten Stämmen bekamen die Leviten einen Teil, und damit hat sich erfüllt, was eben, ich lese das noch einmal, Jakob vorausgesagt hatte in 1. Mose 49, als er den ungerechten Zorn von Simeon und Levi verurteilt, verflucht hat. Es sind Brüder, Werkzeuge der Gewalttat, ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat. Meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn haben sie den Mann erschlagen und in ihrem Mutwillen den Stier gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, denn er war gewalttätig, und ihr Grimm, denn er war grausam. Ich werde sie verteilen in Jakob, sie zerstreuen Israel. Sie vorstellen, der alte Jakob, umringt von seinen 12 gestandenen Söhnen. Das waren Männer, die ein gewisses Alter hatten. Und dann sagt er in Vers 1, versammelt euch, und ich will euch verkündigen, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Kommt zusammen und hört, ihr Söhne Jakobs, und hört auf Israel, euren Vater. Und sie denken, was hat er uns zu sagen? Und dann diese Aussage, Simeon, Levi, mit eurem Zorn habe ich nichts zu tun. Ich zerstreue euch in Israel. Die Gesichter dieser Männer. Und genau so ist es gekommen. Der Stamm Levi sollte im Land, also die Nachkommen von diesem Levi, sollten eben nicht ein Erbteil bekommen, sondern in ganz Israel zerstreut werden. Aber wie gesagt, weil sie damals in 2. Mose 32 sich so treu auf die Seite Gottes gestellt hatten und in dieser Sache des goldenen Kalbes nicht nur nicht mitgemacht haben, sondern Stellung bezogen haben dagegen, hat Gott diesen Fluch umgewandelt, und er hat, obwohl eigentlich die Erstgeborenen aus allen Stämmen hätten Priester sein sollen, hat er das den Erstgeborenen weggenommen und dem Stamm Levi gegeben. Und so brauchten sie kein Erbteil. Denn ihr Erbteil war der Tempeldienst und die anderen Stämme mussten diesen Tempeldienst unterstützen. Und so wurde eben dieser Fluch wunderbar in Segen umgewandelt. Und das ist etwas Wunderbares, was man erleben kann, dass Gott Fluch im Leben umwandeln kann in Segen. Aber das ist natürlich keine Ermutigung, um falsche Wege zu gehen und zu denken, später wandelt Gott vielleicht alles wieder um in Segen. Nein, sondern es ist eine Ermutigung für solche, die sagen, oh, wenn ich zurückblicke, wenn ich das nur wieder ungeschehen machen könnte, aber es geht nicht. Aber ich habe das dem Herrn bekannt und habe die Vergebung bekommen, jawohl. Und dann kann man erleben, wie der Herr Dinge so zum Guten wenden kann. Gewisse Erfahrungen, die man nie hätte machen müssen, aber die können zum Segen werden, indem man diese Erfahrung benutzen kann, um anderen zu sagen, schaut, ich habe das erlebt. Ich kann sagen, dass das nicht geht. Und es kann anderen wieder zum Segen werden. So kann Gott das umkehren. Und das ist ein großer Trost, gerade für Gläubige, die früher vielleicht sehr tief in der Welt waren und dann zum Glauben gekommen sind. Und vieles wussten sie auch gar nicht, dass das so nicht geht. Aber sie kommen zum Glauben und der Herr kann das alles zum Segen wenden. Das ist im Prinzip der Inhalt des Rätsels von Simson. Er hat den Philisten ein Rätsel stellen müssen. Er hat gesagt, aus dem Gewalttätigen, ich schlage auf, Richter 14, Schluss von 13. Gib dein Rätsel auf, dass wir es hören. Und jetzt kommt Vers 14. Und er sprach zu ihnen, aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Gewalttätigen kam Süßigkeit. Was ist das? Boah. Ja, das war eben diese spezielle Erfahrung. Simson hatte zuvor einen Kampf mit einem Löwen. Und den hat er getötet, ihn zerrissen. Und später ist er an diesem getöteten Löwen wieder vorbeigekommen. Und was sieht er? Im Skelett drin. Da ein Bienenvolk, das Honig produziert. Das ist an sich natürlich etwas völlig Unerwartetes, denn aus der Biologie ist ja bekannt, Bienen sind so saubere Tiere, die wollen mit Aas aber auch gar nichts zu tun haben. Ja? Also dieser Löwe wurde in der Zwischenzeit so sauber, fein säuberlich abgebaut, dass wirklich nur noch die Knochen waren und nichts von Aas. Und darum hat sich dieses saubere Bienenvolk dort anhängen können. Und er, der ja ein Nazirer war, der mit nichts Unreinem in Verbindung kommen durfte, geht dahin und nimmt diesen Honig und isst von diesem Honig. Und dann stellt er die Frage, was ist das? Aus dem Fresser, das ist der Löwe, kam Fraß oder kam Essen. Ist eben so, Fressen ist auf Hebräisch das gleiche Wort wie Essen. Wir machen einen Unterschied, ja? Unsere Tiere fressen und wir sollten essen. Ja, also, aber auf Hebräisch braucht man Achal, ist Fressen und Essen, ja? Da muss man es einfach richtig machen. Aber hier kann man auch übersetzen, aus dem Esser kam Essen und aus dem Gewalttätigen kam Süßigkeit. Ja, der Löwe, der eben isst und frisst, aus ihm kam diese Nahrung, diese süße Nahrung. Aus dem Gewalttätigen, das ist eine bittere Sache, wenn man mit einem Gewalttätigen zu tun hat, kommt Süßigkeit. Und die hätten das nie herausgefunden, wenn nicht die Frau Simpsons alles verraten hätte. Aber das ist ein göttliches Prinzip, dass Gott aus dem Bösen Gutes hervorkommen lassen kann. Und das ist das, was wir in Römer 8 haben. Und das ist eben nicht eine Ermutigung, um zu sündigen und dann zu denken, Gott kann es ja schon wieder gut machen. Aber es steht dort. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das ist dieses Prinzip. Und das finden wir so wunderbar verwirklicht mit dem Stamm Levi. Ich lese weiter in Kapitel 21, Vers 43. Und so gab der Herr Israel das ganze Land, welches er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr schaffte ihnen Ruhe ringsumher, nach allem, was er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Und es fiel kein Wort dahin von allen den guten Worten, welche der Herr zu dem Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Wunderbares Wort in dem Buch des Sieges. Und wieder könnte man jetzt da die Frage stellen, die auch schon verschiedentlich aufgekommen ist, warum steht da das ganze Land? Aber wir hatten ja schon in Kapitel 13 gelernt, eigentlich gäbe es noch viel zu erobern. Aber es ist eben so, dass das Land, und zwar Südkanaan und Nordkanaan, eingenommen war. Aber sie hätten im Norden noch mehr holen können. Und auch zwischendurch gab es Gebiete, die sie nicht wirklich für sich beanspruchen konnten, also da gab es gewissermaßen Lücken im Land. Aber im Prinzip eben doch das Land Kanaan im Süden und im Norden, das hatten sie so eingenommen. Und zwar so, dass dann auch alle 12 Stämme ihr Erbteil bekommen konnten. Und das war der Ausdruck der Treue Gottes gegenüber Israel und ganz besonders unter Josua, diesem treuen Mann. Und darum wird hier betont, dass sie erlebten, es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, welche der Herr zu dem Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Hier kann man sagen, die Segensworte aus 5. Mose 28, die haben sich erfüllt. Natürlich wissen wir, dass dann die Fluchworte in der späteren Geschichte sich dramatisch ebenso bewahrheiten sollten. Aber da sehen wir grundsätzlich Israel unter Josua als ein Volk, das bereit war zu gehorchen und so das Land eben weitgehend in Besitz nehmen konnte. Und jetzt kommt Kapitel 22. Damals berief Josua die Rubeniter und die Gaditer und den halben Stamm Manasse. Und er sprach zu ihnen. Jetzt haben wir gesehen, wie alles sich erfüllt hat, eben im Land Kanaan, auf der Westseite des Jordans. Und jetzt wird unser Blick, unser Fokus nochmals gerichtet auf die 2,5 Stämme auf der anderen Seite. Die nicht recht wollten. Ihr habt alles beobachtet, was Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat. Und habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch geboten habe. Auch ein Lob. Sie haben das wirklich getan. Ihr habt eure Brüder nicht verlassen, diese lange Zeit, bis auf diesen Tag. Und habt das Gebot des Herrn, eures Gottes, beobachtet. Und nun hat der Herr, euer Gott, euren Brüdern Ruhe geschafft, wie er zu ihnen geredet hat. Da möchte ich nochmals betonen, diese Ruhe. Wir haben das jetzt wiederholt gefunden in Josua und auch hier nochmals in Kapitel 21, Vers 44, und der Herr schaffte ihnen Ruhe ringsumher. Nochmals eben die Betonung darauf, wenn wir diese Segnungen Gottes, die wir haben, die uns nicht erstmal noch gegeben werden müssen, die haben wir, aber wenn wir die praktisch in Besitz nehmen, das führt eben zu einer inneren Ruhe im Glauben, zu einer inneren Ruhe im Herrn. Und nur so etwas, eine praktische Anwendung. Wenn ich junge Leute manchmal höre, was die für Musik hören, feststelle, das ist nur Unruhe. Da muss ich mich fragen, aber wie ist ihr seelischer Zustand innerlich? Kennen die das auch, dieses wirklich zur Ruhe kommen im Herrn? Diesen Frieden, den man zum Beispiel in der Musik von Händel und Bach wirklich musikalisch zum Ausdruck bringen kann. Wenn man so unruhig und auch eben, die kommen nach Hause mit Stöpsel in den Ohren. Da ist ständig eine Unruhe da. Und wenn man da hören würde, daran, nicht allzu lange, denn es ist für die Ohren nicht gut. Ja, denn je näher eine Schallquelle dem Ohr ist, desto weniger nimmt man wahr, wie laut es ist. Also subjektiv hat man den Eindruck, wenn man zum Beispiel einen Kopfhörer anhat, dass das nicht so laut ist, als wenn man aus Lautsprechern hört. Und zwar, weil die Kopfhörer sind näher beim Ohr. Aber dann ist die Gefahr, dass man Kopfhörer zu laut einstellt. Also lauter, als wenn die Schallquelle über einen Lautsprecher kommt. Da merkt man es schneller, das ist zu laut. Da weniger, aber bei den Ohrhörern, da geht man ja ins Ohr hinein. Da ist die Schallquelle so nahe beim Gehör, dann hat man das Gefühl, es sei gar nicht so laut. Subjektiv. Aber objektiv ist es laut. Und zwar zu laut. Und darum nehmen die Hörschäden unter jungen Leuten so zu. Und eben, da habe ich gesagt, gehört mal kurz rein. Das ist der Ausdruck von innerer Unruhe. Und da kann ich nicht glauben, dass die wirklich geistlich im Herrn zur Ruhe gekommen sind. Aber das wird uns hier so vorgestellt. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Waren darin zu Hause. Ja? Und dann heißt es, und der Herr schaffte ihnen Ruhe ringsumher nach allem, was er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Wirklich, man hat dem Feind entgegentreten können, mit all seinen Tricks, wie er uns ablenken will, um die Wahrheit des Wortes Gottes in Besitz zu nehmen. Und diese Tricks, eben diese Methoden des Teufels, um uns wie die Kanaaniter zu hindern, das Land in Besitz zu nehmen, die können ganz, ganz unterschwellig und subtil sein. Zum Beispiel habe ich schon gehört, da wurde kritisiert, wir möchten eigentlich nicht so theoretische Sachen hören. Wir möchten gern praktische Sachen. Okay? Die Bibel ist ja sehr praktisch. Und sagt uns, was und wie. Aber das kommt eher von dem Zeitgeist her, wo man gerne Rezepte will. Rezeptbücher sind beliebt. Im Englischen zum Beispiel gibt es diese typischen Bücher, How to make friends. Also das How to, das ist so ein englischer Ausdruck, wie macht man Freunde? Ja? Und da werden Methoden erklärt, wie man eben Freunde macht. Ja? Oder ein anderes Buch, How to make money. Also wie kommt man an Geld ran, ohne viel zu leisten? Ja? Es muss schnell und mit einer gute Methode gehen. Ja, man möchte gerne einfach Rezepte, um besser leben zu können. Natürlich zeigt uns die Bibel, wie wir gut leben. Aber das ist verbunden mit Lehre. Und diese Lehre brauchen wir, um zu verstehen, warum wir so und so handeln sollen. Ja? Und diese, diese Argumentation, ja, wir möchten mehr Praxis und nicht so die Lehre, und das haben wir jetzt genug gehört. Ja, aber das ist genau ein Hindernis, um überhaupt diese geistlichen Schätze kennenzulernen. Aber schau mal, der Epheserbrief, der ja gerade so ausgesprochen diese geistlichen Segnungen in den himmlischen Örten beschreibt, in Kapitel 1 bis 3, und dann kommt Kapitel 4, das ist die praktische Schlussfolgerung aus all diesem Segen. Nicht wahr? Der Epheserbrief ist zweigeteilt, 1 bis 3 und 4 bis 6. Und die Wende kommt in Kapitel 4, Vers 1. Ich schlage dort auf und lese. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Ich habe in meiner Bibel das Wort nun speziell angestrichen. Und auch noch andere, aber eben das Wort nun. Warum? Das ist die Schlussfolgerung nun aus Kapitel 1 bis 3, aus dieser Lehre über unseren Reichtum in Christus. Ich ermahne euch nun als Konsequenz aus all dem, das muss sich jetzt auswirken in unserem Leben. Ich, der Gefangene im Herrn, ich, der ich nicht gerade in einer glücklichen Situation bin, und trotzdem, ich freue mich. Ich bin zu Hause in diesen Reichtümern. Was will das bedeuten? Und jetzt, was ermahnt er? Dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragen in Liebe, euch befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens und so weiter. Also, würdig wandeln der Berufung. Die Berufung ist das, was wir in Christus sind und all die Reichtümer, die wir bekommen haben. Dazu sind wir berufen worden von Gott. Und diese Berufung muss sich im Wandel, das heißt im Alltag, auswirken. Das ist das Prinzip. Die Franzosen sagen Noblesse oblige, Würde verpflichtet oder Adel verpflichtet auf Deutsch. Das ist es. Aber es ist eben nicht so, dass wir versuchen, langsam adlig zu werden. Es ist nicht nötig, weil wir es schon sind. Eben wir haben durch den Glauben an den Herrn Jesus, durch die Wiedergeburt und die Rechtfertigung aus Glauben, haben wir diesen Adel bekommen. Und die Argumentation ist, weil wir adlig sind, Kinder Gottes, muss sich das in unserem Leben auswirken. Das ist wie in einer Diplomatenfamilie. Die Eltern sagen, ihr könnt nicht euch irgendwie aufführen. Wir in Deutschland müssen wir uns Mühe geben, dass Amerika nicht in Verruf kommt. Nur weil ihr euch so übel aufführt. Ja, ich spreche jetzt von einem Diplomaten aus Amerika, aus den USA. Die müssen ihre Familie einschärfen, ihr müsst auch so leben, dass ihr Amerika gut vertreten könnt in Deutschland. Diese Würde, dass wir eine Diplomatenfamilie sind, abgesandt von der Regierung in Amerika, die verpflichtet uns zu einer Würde in dem, wie wir leben. Ja, und was ist das schon, eine Diplomatenfamilie aus Amerika? Im Vergleich zu den Kindern Gottes, den Söhnen und Töchtern Gottes. Und das verpflichtet uns eben, so zu leben. Aber eben, wenn man das gegeneinander ausspielt, wir wollen Praxis, aber nicht die Lehre. Das ist, also, schneiden wir Epheser 1 bis 3 raus und lesen nur noch 4 bis 6. Ja? Aber das kommt nicht gut. Ich möchte das vielleicht noch ein Beispiel illustrieren. Als ich Musik studierte, da wurde uns beigebracht, es gibt so Methoden, wenn man die macht, dann wird man noch ein besserer Musiker. Zum Beispiel ist es wichtig, dass man nicht verkrampft ist. Ja? Ja gut, ist ja so. Als Pianist so spielt, das geht jetzt wirklich nicht. Ja? Also man braucht die Lockerheit und die Kraft muss da aus dem Rücken übertragen werden und so weiter. Ja klar. Dann haben wir gesagt, eben wenn man Yoga macht oder wenn man Eutonie macht, so, das sind enorme Hilfen. Und dann war mal angesagt im Studium ein Kurs in Eutonie. Gut, ich bin gegangen. Und weil ich habe nie eine Stunde einfach ausgelassen, so, weil ich etwas anderes machen wollte. Ich habe alle Vorlesungen immer besucht. Und dann bin ich da gegangen und dann hieß es plötzlich, ja, nehmt mal Platz auf den Matten und, aha, jetzt wird es ganz praktisch. Und dann bin ich zur Eutonielehrerin kurz zwischendurch hingegangen, habe gesagt, also ich möchte das eigentlich nicht machen, weil ich mit der Ideologie dahinter nicht einverstanden bin. Und dann sagt er, wieso sind Sie gekommen? Ja, weil ich muss. Ja, man musste ja gehen, war obligatorisch. Warum sind Sie gekommen? Ja, weil ich muss. Und dann hat sie gesagt, ja, also entweder machen Sie mit oder Sie gehen. Und überhaupt, hat sie mir erklärt, das hat überhaupt nichts mit Ideologie zu tun, mit einer Lehre. Das ist einfach Praxis. Dann habe ich gesagt, jede Praxis, die wir tun, hat einen Gedanken zuerst dahinter. Das ist der Punkt. Es gibt nichts, man macht einfach etwas und es hat keine Idee, kein Gedanke, keine Lehre dahinter. Jede Tat beruht auf einem Konzept, aus einer Idee, einem Gedanken bis hin zu einer Ideologie. Und da hat sie gesagt, also entweder machen Sie mit oder Sie gehen, und da bin ich gegangen. Aber eben, da will ich nur sagen, das ist ganz wichtig, auch im Glauben. Wir können nicht einfach christlich leben, ohne zu wissen, warum, was dahinter steckt. Und eben zu wissen, wir sind Kinder Gottes und darum sollen wir würdig leben. Nicht? Wir versuchen, würdig zu leben, damit wir Kinder Gottes werden.
Was ist Eutonie?
Eutonie, das ist also eine Entspannungslehre, die Ähnlichkeiten hat zu Yoga-Üben. Und wo natürlich eben auch eine Passivität des Geistes angestrebt wird. Und das ist ein Grundprinzip im Okkultismus. Passivität des Geistes. Sobald das kommt, hat man wirklich die Lichter auf Rot. Ja, jetzt gehen wir weiter. Wir sind ja in Kapitel 22 und haben noch eine Minute. Also, diese 2,5 Stämme waren treu, die Armee hat mitgeholfen, damit die 9,5 Stämme ihr Erbteil bekommen konnten. Und jetzt dürfen sie wieder zurück. Und da sagt Josua in Vers 4b, und nun wendet euch und zieht nach euren Zelten in das Land eures Eigentums, welches Mose, der Knecht des Herrn, euch jenseits des Jordan gegeben hat. Nur, achtet wohl darauf, das Gebot und das Gesetz zu tun, welches Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat, den Herrn, euren Gott, zu lieben und auf allen seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote zu beobachten und ihm anzuhangen und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. Und Josua segnete sie und entließ sie. Und sie zogen nach ihren Zelten. Eine eindringliche letzte Warnung. Bleibt dem Herrn wirklich treu. Aber nicht einfach so aus Gesetzlichkeit eine Liste von Geboten erfüllen, sondern diese Gebote erfüllen als Ausdruck der Liebe zum Herrn. Eine halbe Stunde Pause.